oder Luther-Übersetzt, wohl dem Mann. Die Elberfelder-Übersetzung sagt, glückselig der Mann. Die Hebraiker übersetzen, die hebräischen Schriftgelehrten, o der Glückseligkeiten des Mannes, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen. Wandeln heißt hin und her gehen, auf und ab gehen, in den Säulenhall der Philosophen oder übers Feld oder durch die Weinberge, der nicht wandelt, der nicht steht auf dem Weg der Sünder. Wir gehen, wir wandeln durch die Welt, aber wir bleiben nicht überall stehen. Jetzt steht er. Und er sitzt auf dem Sitz der Spötter. Und jetzt sitzt er. Wenn man mal sitzt, da geht man nicht mehr so schnell fort. Wandeln, stehen, sitzen. Was ist mit dem los? Mit dem Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht steht auf dem Weg der Sünder und der nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Was ist mit diesem Mann los? Sondern weil er Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz naht in Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, pflanzt an den Wasserbächen, das seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, das gerät wohl, sagt er sich, gibt es so einen Menschen, dem alles, was er tut, gelingt und wohlgerät. Gibt es so einen Mann? Wie heißt der Mann? Jesus. Jawohl, das ist der Mann. Glückselig der Mann. Und von dem lernen wir, dass auch wir nicht wandeln auf im Rate der Gottlosen, mit den Gottlosen beraten. Sie sollen ihre Beratungen, wie sie die Welt regieren und ruinieren, selber halten. Wenn denn gerade im Bundesrat gewählt werden. Aber ich glaube, es haben nicht sehr viele Bundesräte hier. Oder doch? Als Bundesrat vielleicht? Kann sein. Aha, ja. Neuenbund ist im Altenbund. Der nicht steht auf dem Weg der Sünder. Wir bleiben nicht stehen bei der Sünde. Wir gehen an ihr vorüber. Wir bleiben nicht stehen und regen uns auf und schimpfen. Machen wir das. Wir sehen. Und der nicht sitzt und später sitzt. Das ist unser Platz. Wenn einer spottet und flucht, das ist unser Platz. Das fragen wir ihnen. Aller Ruhe und Liebe und göttlicher Vollmacht. Wenn er spottet und flucht. Mensch, die wissen gar nicht, was sie tun. Ich habe einen Freund gehabt in Leipzig. Das war am Ende des Krieges, wo die allgemeine Verdunkelung war. Ein Arzt, ein wunderbarer Mann. Ein begnadeter Mann. Tiefgläubig. Er hat eine Gemeinde gehabt in seinem Haus von lauter gläubig gewordenen Patienten. Der hat seinen Patienten, wenn er sie behandelt hat, gesagt, so, jetzt habe ich die körperlich behandelt, aber die Hauptsache bei ihnen ist noch da. Das ist doch viel schlimmer, als was ich jetzt da hier mit Gottes Hilfe heilen durfte. Sind noch ein Sünder, sind noch verloren. Und so sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Da hat er eine große Gemeinde. Und der habe ich dann öfter gedient. Und wenn der ausging irgendwo hin zu einem Patienten, er hat grundsätzlich kein Auto sich angeschafft oder seine Handtasche gehabt, ist zu Fuß gegangen. Und da bin ich mit ihm. Und weil es so dunkel war, und da fuhr auf einmal ein Radfahrer, der nur so ein Spitz hatte, der fuhr uns beinahe um und sprang von dem Rad runter und fing an zu fluchen. Und hat einen schrecklichen Fluch gesagt, der bei uns in Deutschland, besonders in Sachsen, weit verbreitet ist, der sagte, Gott verdammt mich, sagte er. Gott verdammt mich. Und da sagte der Arzt zu ihm, lieber junger Freund, wenn aber Gott ihr Gebet erhört, ich sagte, was für ein Gebet? Ich habe noch nie gebetet. Doch, wir haben eben gebetet. Wir haben eben Gott angerufen und haben Gott gebeten, er soll sie verdammen. Das haben sie getan. Mann, sie wissen ja gar nicht, in welche eine Gefahr sie sich begeben. Unter den Fluch stellen, wenn sie rufen, Gott verdamm ich. Und das, der Mann war dann bald erschrocken und da hat er ihm noch mit so zwei, drei Worten oder Sätzen das Evangelium gesagt und dann ist er weitergefahren. Und der Krieg ging weiter und ging zu seinem Ende. Ja. Das war so ein Erlebnis, das ich nie vergesse, wie er sagt, wenn Gott ihr Gebet erhört, Gott verdammt. Wir können nicht alle Menschen strafen, alle Sünder, jeden trunken Wolf anhalten, jeden Gottlosen anhalten, können wir nicht. Aber wir können wohl dies bedienen, wenn unser Herz erfüllt ist davon und überströmt, dürfen wir auf irgendeine Weise ein Zeugnis sein. auf irgendein Eisen weiß. Ich weiß nicht, ob ich euch hier in Basel schon einmal ein kleines Erlebnis, das ich vor etwa 3/4 Jahren hatte, auf dem SBB, ob ich euch das erzählte, von der Auskunft mit dem hellblauen Band. Ich stehe da drauf, Information, Geld steht da drauf, Information, ja. Also ich war da auf dem Bahnsteig, musste warten auf meinen Anschlusszug, und da sah ich diesen Mann mit dem blauen Band und die Mütze, Information, da stehen, und mit seinem Plänen und am Arsch. War kein Mensch da. Da ging ich auf ihn zu und sagte, können Sie mir jede Reise angeben zu jedem Ziel? Jawohl, sagt er, das kann ich. Da können Sie mir sagen, wie ich in den Himmel komme. Und da antwortete er, ich könnte es, aber ich tue es nicht, weil ich selbst auf diesem Weg nicht bin. Was, sagte ich, da haben Sie vielleicht eine gläubige Mutter oder eine gläubige Frau und Sie wissen den Weg und Sie sind nicht auf dem Weg. Mann, was sind Sie in einer großen Gefahr. Mann, machen Sie nicht so weiter. Heute Abend, ich bitte Sie, um Jesu Willen, knien Sie nieder, geben Sie Ihr Leben dem Herrn und treten Sie auf diesem Weg, von dem Sie wissen, welcher heißt Jesus Christus, sonst gehen Sie verloren. Da habe ich liebevoll zu Ihnen gesprochen, haben die Hand auf die Schulter gelegt. Geben Sie Ihre Sünden dran, was Sie auch sein mögen, ob Sie ein Säufer sind oder Ehebrecher, was es auch sei. Geben Sie ihm Ihre Sünden und treten Sie auf den Weg zu Jesus. Der Mann hat mich reden lassen. Dann sagte ich, werden Sie. Und dann merkte ich, jetzt kommt so allmählich die Eisen, die sich im Leckchen so. Dann sage ich, geben Sie mir die Hand drauf, dass Sie noch heute Ihr Leben Jesus geben. Geben Sie mir was? Komm, geben Sie mir das. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat mir die Hand gegeben. Ob er es gehalten hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß, mein Herz war bewegt über die Antwort. Ich könnte Ihnen den Weg sagen, aber ich tue es nicht, weil ich ihn nicht sehe. Ein ehrlicher Mann. Solchen Leuten kann geholfen werden. Ob und wann er sein Wort hält, das weiß ich nicht. Aber dass er sie mal hält, dass er einmal seine Knie beugt, von dem sich alle Knie beugen, das weiß ich. Das habe ich schriftlich in diesem Buch. Meine Freunde, der nicht sitzt, wo die Splitter sind, nicht steht auf dem Weg der Sünder. Ja. Und solche kleinen Erlebnisse, die mache ich ja haufenweise. Weil ich gerade in Basel bin, fällt mir dieses Basler Erlebnis ein. So könnte ich euch auch von Berlin, von Hamburg und von München und Stuttgart und von Straßburg und so weiter erzählen. Also noch einmal, der Mann, dem alles gelingt, was er tut, das ist der Herr Jesus Christus. Und der ist glückselig. Und den sehen wir uns an in Psalmen. Das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung steht in Psalm 45, 1 bis 4. Die lautet so. Die Überschrift heißt nach dem Urtext ein Weg oder ein Lied von dem Geliebten. Ein Lied von dem Geliebten. Wer ist denn der Geliebte? Wer ist denn der, der am meisten geliebt wird? Das ist der Herr Jesus. Und wer ist denn der am meisten liebt? Das ist der Gott, der Vater. Denn Gott ist Liebe. Und der Sohn ist der Sohn der Liebe. Ein Lied von dem Geliebten. Aber nicht nur der 45. Psalm ist ein Lied von dem Geliebten, sondern der ganze Psalm, die ganze Bibel. Das sagt das Wort Gottes. Das ist Lieder von dem Geliebten. Das steht also in der Überschrift und Luther rechnet das als Vers und deshalb sind die Psalter. Viele Psalmen haben in der Elberfelder-Text ein Vers mehr. Ich erkläre das nur, weil da manche drüber stolpern. Ich lese nun ein Lied von dem Geliebten. Und zwar ist das ein Lied, ein Maskil, ein lehrhaftes Lied von den Söhnen Korahs. Ihr wisst, dass die Rotte Korah abgesunken ist. Wegen ihrer Rebellion, ihrer Revolution, nein, in den geöffneten Spalten der Erde und untergesunken ist. Und ihr wisst, dass die Söhne Korahs, die ja in gewissen Sinn die Gabe hatten, wie viele Menschen, dass sie ahnungsmäßig etwas von ihren Eltern und Voreltern in sich trugen, die gewissermaßen die Leiden ihrer Eltern, die da abgesunken sind, litten, die haben dann Psalmen geschrieben, vor dem schönen Vorrat und haben sich enthalten, dass durch die grauenhaften Vorgänge im Totenreich, in dem ihre Eltern waren, beschrieben in dem Psalm. Geschwister, wenn man das mal verstanden hat, da liest man mit tiefster Ergriffenheit auf die Psalmen. Aber das nur als Vorbemerkung. Es wallt mein Herz von guten Worten. Man hätte es bewegt, in guten Worten. Ich sage, meine Lieder oder meine Gedichte, denn die 150 Psalmen sind ja 150 Lieder oder 150 Gedichte. Meine Gedichte gelten dem Könige, und zwar dem König aller Könige. Dem Könige, meine Gedichte, dem Könige. Und den schönen Choral. Ein Lied vom Geliebten. Der König oder der Geliebte ist der Herr. Meine Zunge ist der Griffel eines fertigen oder eines geübten Schreibers. Oder man kann auch übersetzen, meine Zunge möge sein, also Wunschform, Optativ, statt der Aussageform. Und im Hebräischen sind viele Worte Wunschform und Aussageform zugleich. Aus dieser Wahrheit, die Gott mir gezeigt hat, habe ich schon wunderbare Dinge gelernt. Ich deute jetzt nur an. Meine Zunge sei der Griffel oder ist der Griffel eines geübten Schreibers. Und nun schreibt er von dem Geliebten. Du, Sohn, bist schöner als die Menschensöhne. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Das heißt, was du sprichst, das sind lauter Wonnen und Seligkeiten. Darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Führte dein Schwert um deine Hüfte. Du hältst deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät ziehe glücklich hin. Oder manche übersetzen auch so, fahre auf deinem Streitwagen, auf deinem Kriegswagen dahin. Das ist der Herr Jesus, das ist der Siegeszug des Evangeliums. Ziehe dahin. Glücklich hin, um der Wahrheit willen und um der Sanftmut und Gerechtigkeit willen. Und furchtbares wird dich lehren, deine Rechte, oder erfressen, oder gewaltiges wird deine Rechte dich lehren. Wir haben also hier ein Lied von dem Geliebten, das von Christus handelt. Und so, ich habe diese beiden Stellen deshalb genannt, weil wir wissen, der Mann, dem alles gelingt, dem nichts fehlt, und er hält, der sieghaft dahin zieht und zu siegen und aussieht, das ist Christus. Und wenn uns der Blick geöffnet ist, dass wir überall in der Schrift, das nächste Mal hier im Psalter heute Morgen, nenne euch nur zwei Stellen vom Psalter, dass wir da Christus erkennen, dass er uns so groß wird, dann können wir uns und die Sünde und die Angst und die Not vergessen und können uns, anstatt an uns zu denken, das Meer seiner Liebe versenken. Gott lässt uns seinen Sohn ausstrahlen und schenkt ihn uns zu all seinem Vermögen und all seiner Erbschaft und all seiner Herrlichkeit und macht uns ihm, dem Sohn Gottes, gleich. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Sohn Gottes anschauen, wer und wie er ist. So, und jetzt kann ich an meinen Text gehen. Wir sehen den Christus im ganzen Psalter. Wir betrachten zuerst Christus, den Gekreuzigten, im Psalm 22. Wir schlagen Psalm 22 auf und lesen da, was von dem Gekreuzigten geschrieben steht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Psalm von David und die Melodie heißt die Linie, die Wirschkuh der Morgenröte. Das ist eins der Bilder für Christus, die Wirschkuh der Morgenröte. Und man sagt, die Wissenschaftler sagen das, die Bibelausleger, dass die Wirschkuh, wenn der Winter vorbei ist, mit ihrem warmen Atem an die Löcher geht, wo die Schlangen überwintert haben, und locken die Schlange mit ihrem warmen Atem heraus, dass sie herauskommt, im Mai der Frühling wäre schon da, und besiegen dann die Schlange. Allerdings kommt es dann oft vor, ehe die Schlange das Leben auftritt, ehe sie das Geweih der Hirsch, eines jungen Hirsches, so kann man auch sagen, zerstört und getötet wird, dass die Schlange ihren Biss anbringt und die Hirschkuh tötet. Schlange Satan, Jesu Christus, erzieht den Feind, indem er Bilder stirbt. Und das ganze Gift der Schlange des Entgiften sich aufnimmt. Welch eine wunderbare Darstellung des Evangeliums. Ein Lied, ein Psalm von David, in der Morgenröte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat das der Jesus am Kreuz gesagt? Hat Gott ihn dort verlassen am Kreuz? Ja, denn Gott kann mit der Sünde keinerlei Gemeinschaft haben. Der Vater wird den Sohn nie verlassen und hat ihn nicht verlassen. Aber Gott als der heilige Gott hat in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit den Sohn verlassen, weil der Sohn sich zur Sünde hat machen lassen. Ja. Und da weiß die Kuh und der Schlange gebissen würde und das ganze Gift der Schlange in sich trägt. Jetzt kann die Schlange dann nicht mehr beißen und wird selber getötet. So wurde der Feind besiegt auf Golgatha. Der Tod Christi. Tief oder heimlich. Und dann gibt es weiter in diesem Psalm Stellen, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Stimmt das auch für Jesus? Ja, das geht auch. Oder sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Haben das die Kriegsknechte getan? Das ist gar nicht schwer zu glauben. Hier dieser Psalm handelt von Christus am Kreuz. Und deshalb hat auch der Herr Jesus am Kreuz diesen ganzen Psalm gebetet. Nicht nur einige Stellen drauf, sondern den ganzen Psalm. Denn es war üblich, dass wenn ein Verbrecher hingerichtet wurde, sei es das Kreuz oder sonst wie, dass er da noch einmal vorher beichten durfte. Und deshalb hat man auch erwartet, dass Jesus am Kreuz wieder ruft und sagt, ich habe mich getäuscht, ich bin nicht Gottes Sohn, ich habe euch verloren und so weiter. Das hat man ab dem Christgelehrten Pharisäer erwartet. Das hat er aber nicht getan. Im Gegenteil, er hat voll die Zeugnis abgelegt, auch am Kreuz. Auch dadurch, dass er diesen ganzen Psalm betete. Er betete genau das, was mit ihm geschah. Hände und Füße durchfuhr, und das Gewand werfte sein Los, sein Gott hat ihn verlassen. So ist der ganze Psalm ein Zeugnis für Christus. Die erste Hälfte ein Zeugnis für seinen grauenhaften Tod. Und die zweite Hälfte ein Zeugnis für seinen herrlichen Krieg. Aber darauf kann ich unmöglich eingehen. Zweitens, er ist der Priester. Jesus ist nicht nur der Kreuz des Sündenfieger, sondern der Priester, der Hohepriester, der zu Rechten des Vaters, alle die vertritt, die an ihn glauben. Und für alle die eintritt, die nicht an ihn glauben, für Freund und Feind, ist er der große Hohepriester. Und davon will ich euch auch ein paar Verse lesen, aus dem 40. Psalm, die wir dann im Neuen Testament, in Hebräer 10, und 5 und 13, ausgelegt finden auf Jesus. Das bedeutet, dass es Jesus ist. Aber ich lese einmal Psalm 40, Vers 6 bis 8, wo geschrieben steht. 40, Vers 6 bis 8. An Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust. Jesus war ja das Schlachtopfer. Und Jesus war auch das Speisopfer. Aber die ganze tiefste, letzte Liebeslust Gottes hat er nicht an den Opfern. An Schlacht- und Speisopfer sagt Jesus zu seinem Vater. Denn der Psalter ist ein Dialog, ein Liebesgespräch zwischen dem Vater und dem Sohn. Als ich diesen Schlüssel bekam und vom Herrn die Bibel lesen, da habe ich gestaunt. Liebesgespräch, Dialog zwischen Vater und Sohn. Und da hineinlauschen zu dürfen, das ist deine Gnade. Und daraus lernen zu dürfen. Das kann ich in deinem Reichtum. An Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust. Die Ohren hast du mir durchgraben. Alle 7 Jahre mussten die Sklaven, in Israel gab es auch Sklaven. Dass Israeliten Sklaven waren, ihrer Brüder, dem gleichen nach. Aber alle 7 Jahre mussten sie freigelassen werden. Und alle 50 Jahre beim Halbjahr und Loslasserjahr. Das ist unser 10. und 6. Punkt, wenn wir von Christus den Koel lesen. Nachher, am Ende. Aber alle 7 Jahre, da wurden die Sklaven freigenommen. Und nun kam es vor, dass Sklaven, die während ihrer Sklaverei geheiratet hatten, Kinder hatten, ja mitarbeiteten, dass sie sagten, es gefällt mir bei dir ganz gut, ich möchte freiwillig bei dir bleiben. Und zum Zeichen dafür wurden sie an einen Türrahmen oder an einen Holz oder einen Pfeifen gestellt und so kam das Ohr durch Ohr, nicht dass Ohrringe reingehängt wird, so nicht, sondern das war das Zeichen, dass sie sich Gott freiwillig 说白是有钱人，那是可以当时去过的过。那些人的经验是说来而上一个没有的事情，就把这个叫做爱人爱人如爱无数我自己的目的。可把我看下他们叫他们发生的或者当爱的时候爱的满足自己去把人当人人人心理推荐或者不的就是说我们要比自己太好叫当时间或者这里自己去把人叫其他的行为是这样的我今天到到黑色一直在把人安的你说什么啊我ja wohl speichern. Ja, wenn ich dich gespielt. Das heißt, du willst der Erlöser sein. Wo ist denn deine Erlösung? Das heulige Joch ist noch da. Und du hast es nicht erlöst. Und da haben sie das Recht gehabt, nach der Frist, einem, der nicht Erlöser sein wollte, und sein konnte, sich nicht zu schweigen. Diese kleinen Dinge, die wir überlesen, die offenbaren uns tiefe und schöne Geheimnisse. Aber ich will die Stelle zu Ende lesen. Ohren hast du mir durchgraben. Brand und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Das schlägt ja kein Vertäuschen, da war uns alles Testament gemeint und weiter sind. Dein Wohlgefallen zu tun. O Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Ohren hast du dir bereitet. Und dieses Wort, Ohren hast du dir bereitet oder getragen, wird im Neuen Testament wird einen Leib hast du dir gesehen, einen Körper, im Hebräerbrief. Da wird die Deutung ausgeweitet. Auch das ist wichtig, das war mir auch ein Erlebnis, als ich merkte, dass wenn ein Wort nicht genau wirklich angeführt wird, sondern etwas abgeändert, dass das eine tiefe, weiterführende, diese führende Bedeutung hat. Auch das nur nebenbei, damit ihr seht, welch ein wunderbares, unerschöpfliches Buch unsere Bibel ist, die Gott uns in die Hände und ins Herz gelegt hat. Was wir vorrechnen, was wir so dumm sind, tun ich, jeder von uns, was wir so wenig in diesem Buch lesen, Tag und Nacht, vorstellen, diese Sätze, lesen wir, lassen wir ihn schon ein. Brüder, lasst uns mehr hören auf Gottes Wort. Lasst uns mehr forschen in Gottes Wort. Forschen in den Schriften, die diese Symphonie sprechen. Plötzlich lest euch in allen Tabletten oder eure Morgenlosung, darf man auch machen. Aber hier, forschen in den Schriften, die euch symphonieren. Die Herrlichkeit bringt sich. Ihr habt sie gesehen, erstens als den Gebräutigen, zweitens als den Priester. Drittens, der Herr Jesus ist der Hirte. Und da jetzt sage ich etwas Wunderschönes, was ich schon öfter in meinen Versammlungen bezeugt habe. Vielleicht auch hier, ich weiß es nicht. Er ist in Bezug auf das Hirtenamt der dreifache Hirte. Erstens, er ist der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Die Schafe schlägt nur Israel. Schlägt aber später die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung. Bei der prophetischen Leben. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe und sieht auf seinen Tod, Jesus, der gute Hirte. Und sieht auf seine Auferstehung, ist er der große Hirte. Die Auferstehung hat Gott den großen Hirten der Schafe als Lösungsgeld gegeben für seine Schöpfung. Blick auf die Auferstehung, der große Hirte. Aber im Blick auf die Herrlichkeit, Jesus, der Erzhirte, denn der Erzhirte, der wird einmal die Krone geben. Und auf die Herrlichkeit gibt es der Erzhirte. Noch einmal, es liegt auf den Tod, der Gute, es liegt auf die Auferstehung der Mose, es liegt auf die Herrlichkeit der Erzhirte, der die Krone und das Entschiedenstrand verleiht. Jesus Christus, der Hirte. Es gibt drei Hirtenstallungen. 23, 24. Ich will darauf nicht eingehen, ich will nur sagen, wir finden dieses Kirchenamt noch im 77., im 78. und im 80. Teil. Wir finden ihn als den großen Kirchen. Dann dürfen wir wie ein Schäflein sagen, ach Herr, ich stehe in die Irre, ich bin in den Abgrund, ich werde von den bösen Wolf zerrissen, aber du bist der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben jedes das Verlorene heraus, trägt auf die Schulter und trägt es mit Murren und Klagen heim, dass er so viel Arbeit hat mit diesem bösen Schaden. Wie trägt das denn heim? Mit Freuden trägt er es heim. Der Jesus, wenn du in den Dreck gefallen bist, unter die Dornen gefallen bist, und in den Schmutzen, in die Sünden, in die Not und die Angst, in den Wahnsinn, Selbstmordgedanken hineingefallen bist, die Hand dir selbst nicht mehr hält, dann beugt er sich zu dir herab, legt dich auf die Schultern seiner Kraft und ans Herz seiner Liebe und trägt dich mit Freuden ein. Mit Freuden trägt er dich ein. Nicht mit Murren, nicht mit Vorwürfen, mit Freuden. Ach, was habe ich mich schon darüber gefreut, dass er einen, der in die Dornen und in den Dreck und ins Elend zieht, dass er den mit Freuden heimträgt. Da besteht auch Hoffnung für jeden von uns. Und zwar, ja, Hoffnung für uns, weil er mit Freuden die Gefallenen heimträgt. Heim, die Herrlichkeit zum Vater. Das ist das dritte Amt. Der gute Hirte, Johannes 10, Vers 11, der große Hirte, Hebräer 13, 20, und der Erzhirte, 1. Petrus 5, Vers 4. Könnt ihr das alles nachlesen? Viertens, Jesus Christus ist der wesenhafte und wirkliche König. Da hinten bewegt sich eine Tür, der aber niemand reinkommt. Mach sie mal auf. Ah, war der Wind. Brüder, das vierte ist, Jesus ist der wesenhafte König. Er wird einmal zu Jerusalem residieren, auf dem Thron. Dem Jerusalem, das heute noch nicht völlig und ungeteilt und jeder Beziehung in der Hände, in den Händen des heiligen Volkes Israel. Aber er wird einmal dort der König sein, residieren. Und wenn er nicht residiert, dann hat er den edelsten, besten und reinsten der Menschen als Stellvertreter, der nie eine Sünde getan hat, der nie etwas Wesen geprüft hat, dann hat er als ein Stellvertreter dort diesen Thron. Na, ihr Protestanten, protestiert ihr nicht? Wer kommt als Stellvertreter Jesu auf den Thron in Jerusalem während des Tausendjährigen Reiches? Weiß es jemand? David, jawohl, steht ja schon. David. Und war der David so ein Sündloser, der nie in Israel getrübt hat? Das war ein Mörder und Ehebrecher. Der ist auf den Thron beordert als Stellvertreter Jesu. Da könnten wir weinen vor Freude, wenn wir so etwas sehen. Da geht uns etwas auf von der Universalität, von der Allgemeinheit, von der umfassenden Wahrheit, der Liebe unseres Gottes und Vaters. Er ist der König. Und nun könnte ich euch eine Fülle von Psalmen vorlesen. Der 72., der 75., der 24., der 20. Aber ich will nur aus einem Psalm was vorlesen. Aus dem zweiten. Im zweiten Psalm, der zweite Psalm besteht aus vier gewaltigen Akten. Der eine Akt, der lässt, da schaut Gott vom Himmel auf die Erde. Und im anderen Akt, da schaut Gott von der Erde auf den Himmel. Und dann redet der Vater zum Sohn und der Sohn zum Vater. Aber ich will euch mal daraus einiges sagen. Der zweite Psalm ist ein großartiger, auch fast unerschöpflicher Psalm. Und hinter die Endzeit. Hört mal zu. Psalm 2, keine Überschrift. Warum toben die Nationen und sinnen schädlich, wertlos, Vergängliches, Törichtes, die Völkerschaft. Ist das heute der Fall? Toben heute die Völker und sinnen sie auf böse Dinge? Weil sie sehen, die Ehe, die Ehescheidungsparagrafen abschaffen. Wenn sie die Ehebruchsparagrafen abschaffen. Wenn sie Todesstrafe für bewusste Mörder abschaffen. Wenn sie fortwährend gegen Gottes Wort verstoßen, ohne dass sie es wissen. Dass sie Gottes Wort zunichte machen und dass sie Gott zum Lügner oder zum Ohnmächtigen machen. Wenn das die Menschen wissen, die wirklich das gesetzgebende Körperschaft der Völker. Aber die sind alle vollmachtig für diese Gott. Die sagen nochmal, oh, man darf doch keinen umbringen. Aber wenn die Schrift sagt, Gott lässt ganze Völker ausrotten, nicht weil er so grausam ist, sondern weil er diese Völker aus ihrem Verlorensein, die Kanaan, die sieben Völker, die unter der Flure sind, weil er ihnen sagt, 400 Jahre Probezeit und Bewährungszeit ausrotten lässt, weil er die wieder auferweckt und verherrlicht. Sie haben mal all die untergegangenen Völker, die in der Nazi ausgerottet wurden, verfolgt in der Schrift, die werden alle wiederhergestellt. Sind Sie drin? Macht euch mal die Mühe. So groß ist Gott. Und davon weiß die Weltgeschichte. Und deshalb sagt sie, ja, halt, nur ein Menschen nicht töten, nur ein Menschen nicht töten. Grauenhaftesten Mord. Ich habe gestern Abend von einem Mord gehört, der in der Nähe von Freiburg. Grauenhaftesten Mord. Ich habe gestern Abend von einem Mord gehört, der in der Nähe von Freiburg da war. Der geschah in einem Wald. Ja, ich habe sogar den Wald gesehen heute Morgen auf der Fahrt. Und 15-jährige, eine Frau anfiel mit einer Schlinge und einem Dolch, die Kinderwagen bei sich hatte und hat sie abgedrängt in einen Wald, einen verwachsenen Waldschneide und hat sie dann getötet. Dann hat er ihr die Brüste abgeschnitten und dann hat er sie zerstückelt. Das Kind hat er da mit der Kinderwagen in den Tisch geschoben und durchgebracht. Ja, der bekommt jetzt vielleicht, wir haben ja gefunden, das ist gut, ja, 15 Jahre. Der bekommt vielleicht 10 Jahre Jugendstrafe, Jugendarrest und dann wird er wieder losgelassen. Da ist er 25 und dann kann er solche Dinge, die er schon mehrfach getrieben hat, weitertreiben. So eine wahnsinnige Welt, gegen Gottes Wort. Aber wir wollen uns nicht mit diesen Dingen befassen. Wir haben ja viel Größeres, Schöneres, Herrlicheres anzuschauen, den Herrn Jesus. Und damit unser Auge hell und glücklich. Ein Blick auf Jesus. Herrlichkeit. Ein Blick auf anderes. Besserlei. Alles, was wir außer Jesus betrachten, ob wir uns betrachten, oder unsere Mitmenschen, oder die Völker, oder die Jugend, oder die verkalkten Alten, die die Sterne wollen, und der Jugend ihren Platz und ihr Vermögen zu hinterlassen. Was wir anschauen, bringt uns Herzeleid. Aber wenn wir Jesus anschauen, dann streuen Herrlichkeit in unser Herz. Keine Sorge. Ein Blick auf Jesus Herrlichkeit. Ein Blick auf anderes Herzeleid. Meine Freunde, warum toben die Nationen und ihnen eigentlich die Bürgerschaft? Es treten auf die Machthaber der Erde. Und die Fürsten ratschlagen miteinander. Wider den Herrn und wider seinen Christus. Das heißt, steht da, aber das heißt Christus. Wieder Gott und seinen Christus ratschlagen sich. Religionsunterricht abgeschafft aus den Schulen und so weiter und so weiter. Ist das der Fall heute? Der Schweiz noch nicht, Schweiz ist noch ziemlich rum. Aber in anderen Ländern, da herrscht ein Atheismus ohne Gleich. Da wird so eine Versammlung sofort aufgelöst. In anderen Ländern, Schweizer, aus der Ostzone, das ist überall, aber in manchen Gebieten, in China, in Russland und in anderen Ländern. Lasst uns zerreißen ihre Bande. Lasst uns von uns werfen ihre Seile. Diese dogmatische Bindung und löslich und Glauben von einer Jungfrauschaft, von einer Jungfrauenzeugung, von einer Parthenogenesis, nennen das die Wissenschaftler. Das zu glauben, so ein Blödsinn, braucht man doch nicht. So reden die Leute. Und das hören unsere armen Kinder, unsere Jugend, die hören das. Die hören gar nichts anderes. Mein ältestes Enkelkind, die ist 18, geht in die Oberprima in Stuttgart und sagt, Opa, ich kann fast nicht mehr beten. Es wird immer gesagt, ich lese diesen Märchenbuch. Und Jesus hat überhaupt nicht gelesen, das ist alles dummes Zeug. Aber jetzt, anstatt Religionsunterricht, sagt sie, haben wir jetzt Vorträge. Wege zum Eros. Statt Religionsunterricht. Diese Kinder. Wahrheit, das hat meine Enkeltochter erlebt. Der Himmel droht. Lacht ihrer, der Herr spottet ihrer. Dieses Kind Gottes ist uns verloren gegangen. Das Gott lacht über seine Gegner und spottet. Wir dürfen nicht spotten. Er kann sich das erlauben. Wir dürfen nicht töten. Der uns gibt das Wort, du sollst nicht töten. Aber er tötet und macht wieder lebendig. Wir haben ein so kraft- und saftloses Gottesbild. Und durch das Bild denken wir über dem, was die Schrift sagt. Der Himmel droht, lacht mir an, der Herr spottet mir. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn. Und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Ich habe meinen König gesalbt auf Zion. Jerusalem, der Königsburg, meinem heiligen Berg, da sagt er. Ihr werdet was erleben. Ihr, die ihr Israel ausrotten wollt, umbringen wollt, in Gaskammern, im Wort, ihr werdet es mal sehen. Ihr werdet es mal sehen. Meinen König habe ich gesalbt. Darf ich? Christus, das sagt Gott, in Zion. Und dann geht die Weltgeschichte weiter. Ich will erzählen vom Schluss. Es wird wieder eine neue Szene geschildert. Du bist mein Sohn. nicht, heute habe ich dich geschaffen. Jesus ist der Geschaffene. Er ist mein Gezeugter, heute habe ich dich gezeugt. Wir sind alle geschaffen. Aber Jesus ist gezeugt. Das Leben Gottes, die neue Gezeugte, die das Vater lebt. Gibt es noch jemanden, der auch gezeugt ist? Das Leben Gottes, die neue Gezeugte, durch seinen Geist. Kennt ihr solche Leute? Ja? All hier alle, die an ihn glauben. Wo lebendiger Glaube ist, da hat eine Neuzeugung stattgefunden. Durch den Heiligen Geist. Und wir sind dem Leibe nach und der Seele nach geschaffen. Aber dem Geist nach sind wir neu gezeugt, neu geboren. Welch eine wunderbare Wahrheit. Weiter. Die Reise und Schlepper sagt Gott zu seinem Sohn. Werde ich jetzt die Nationen, die ich dir zum Erbteil gegeben habe, zerschmettern und sie wie ein Töpfergefäß zerschmeißen. Ihr Könige seid verständlich. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Diene dem Herrn mit Fürst. Freut euch mit Bittern. Küsse den Sohn, dass er nicht höre und ihr umkommt auf dem Wege. Wenn du entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die ihn sich bergen oder die auf ihn trauen oder die bei ihm Zuflucht nehmen. Das sind drei Übersetzungen dieses Wortes, das wir sehen. Des letzten Wortes vom zweiten Teil. Drei Bedeutungen. Trauen oder Vertrauen oder bergen oder Zuflucht nehmen. Glückselig. Wer von euch hat noch nicht den Sohn Gottes geküsst? Geiste. Ach, Herr Jesus, du hast mich so lieb. Hier bin ich. Zieh mich an dein Herz, gib mir den Kuss der Liebe. Das darf man nicht. Das darf man im Geiste tun. Ich küsse jedes Mal meine Bibel. Morgen ich sie lese. Sei Herr Jesus, du bist nicht da. Ich kann dich nicht greifen. Und meine Augen werden dich sehen. Und du bist bei mir. Und dann bin ich meiner Bibel einen Kuss. Da gibt aber den Herrn Jesus. Das ist ja auch der Logos. Das ist der beschriebene Logos. Und Herr Jesus, der ist der vorweltliche Logos. Und ist der fleischgewordene Logos. Und der Fülle Logos, der eine Fülle, ein Vollmaß, eine Vervollständigung bekommt. Und das sind wir, seine Glieder, die seine Fülle, seine Vervollständigung. Wir sind der Logos Gottes. Dazu bin ich gekommen, habe ich meinen Dienst nach Paulus, um den Logos Gottes in seine Vervollständigung zu führen. Und der Logos Gottes ist der Herr Jesus und seine Vervollständigung sind wir. Und die zwei zusammen, das ist der Christus, der Logos Gottes. Brüder, das ist eine gewaltige, eine bestürzende. Eine unglaubliche Wahrheit, die wir erfassen und die unser Leben umkrempelt und neu und froh macht. Zweiter Psalm. Aber ich muss weitergehen. Das war das Amt Nummer 4. Der Gekreuzigte, der Priester, der Hirt, der König. Jetzt kommt Nummer 5. Christus ist der Fels. Der Fels aber, damit folgt der Christus. Und jetzt müssen wir alle stehen dieser Fels nachlegen. Aber das führt zu weit. Da ergeben sich wunderbare Perspektiven. Aber ich will euch auf eine wunderbare Sache hinweisen. Wir lesen einmal im Psalm. Herr, sei mir ein Fels. Da hing ich immer vielen Dank. Sei mir ein Fels. Denn du bist mein Fels. Das ist nach den Gesetzen der menschlichen Philosophie und Logik Blödsinn. Ich kann doch nicht um etwas bitten, was ich schon habe. Ich kann doch nicht bitten, sei mein Freund, denn du bist mein Freund. Oder gib dir 5 Mark, denn du hast mir 5 Mark gegeben. Kann man doch nicht. Entweder oder. Entweder oder ist eine menschliche Denkformel. Sowohl als auch ist eine göttliche Denkformel. Sei mir ein Fels, denn du bist mein Fels. Das heißt, du bist mein Fels. Aber nun erweise das, indem du mich in dich hineinziehst, in der Felsenschlucht geborgen, indem du mich mit dir so innige, enge Gemeinschaft haben lässt, dass ich vertrauten Umgang und Zwiegespräch mit dir stehen kann. Erschenk mir das. Das dürfen wir sagen. Darum dürfen wir dich bitten. Und das ist eine Bitte, die bitten wir auch in anderen Zusammenhängen. Ja, sei mir das, denn du bist das. Du bist mein Fels. Und jetzt habe ich 2 Augen mein Fels. Darf ich das jetzt auch erfahren? In allen Beziehungen meines Lebens nach Geist und Seele und Leib. Sei du mein Fels, meine Kraft, mein Bergungsort, meine Zufluchtsstätte, meine Freunde. Christus der Fels, ein wunderbares Thema. Manche übersetzen das Wort Fels, der Schlussstein, also entweder der Grundstein, auf dem was gebaut wird, oder der Schlussstein einer Kuppel, der dann die Kuppel abschließt, dass sie geschlossen ist, dass der ganze Kuppelbau sich selber trägt. Wer etwas von Statik versteht, der weiß, was das ist. Sei mir ein Feld. Sei mir ein Feld. Du bist mein Feld. Der Schlussstein, der alles prägt und der alles zusammenhält. Man wird auch übersetzen, der Kuppelbau-Schlussstein. Wer gehen muss, es ist jetzt 11:12. Gott segne euch, ihr lieben Geschwister. Ich bin aber bald fertig. Ich würde jetzt nicht mehr lang aufhalten. Das war Nummer 5. Nummer 6. Christus, das Licht, das wesenhafte Licht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und wenn ihr den Begriff des Lichtes, das das ganze Bibelbuch verfolgt, finden wir wunderbare Tatsachen. Die Sonne wurde gemacht am 4. Schöpfungstag. Aber vorher hat es schon geheißen, es werde Licht. Und die Sonne, das ist ein Machtort. Das heißt, es ist ein Licht, das von einem Lichtträger aus dem Ohr ein Licht überträgt. Die Sonne ist ein Licht von einem Lichtträger. Aber es gibt auch ein Licht, ein Astrallicht, nennt man es in der Wissenschaft, das überall gleichmäßig verbreitet ist. Deswegen ist die Sonne nicht, die sie das wollte. Doch ist auf der Erde ganz hell, in dem Saal ganz hell. Das ist das Licht, das so ist, überall verbreitet, ohne dass man den Lichtträger, die Sonne sieht. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Jesus, die wesenhafte, die zentrale Sonne der Schöpfung. Da müsste man auch viele Stellen zusammentragen. Das wäre etwas für ein Spielstudium. Jesus, das ist der Herr, ist mein Licht, mein Heil. Vor ihm sollte mich fürchten. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor ihm sollte mir trauen. Jesus, das ist das Wesenhafte. Das alle Finsternis besiegt, das alle Finsternis auflöst, zerstört. Das ist die Botschaft Nummer 6. Nummer 7. Jesus ist immer im Gegensatz zu seinem Gegenspieler. Nicht der Fluchende. Er ist nicht gekommen zu verfluchen, zu zerstören, zu vernichten, zu erehen. Dafür ist er nicht gekommen. Der Fluchende, der Zerstörer, der Betrüger, der Lügner, das ist der Teufel, den wir alle von Natur aus gehören. Das sind die Dämonen und sind die Engel, die uns verführen wollen, zur Selbsterlösung, zur Anbetung der Ideale, der schönen, guten Dinge. Die Engel. Wenn ein Engel vom Himmel käme und wollte euch etwas anderes verkündigen als das, was ich verkündige, das sei verflucht. Schreibt Paulus. Die heiligen Engel. Es gibt eine schwarze Magie, dass die Dämonen nun zu Mördern und Ehebrechern und Fluchern und allen möglichen Bösen machen wollen. Die schwarze Magie. 76. Buch Mose. Zauberei, Pendel und all schwarze Magie, ja, der Weiß gemeint. Der Weiß bei ihm, die geht von den Engelfürsten aus. Das ist Engelsanbetung. Und der Herr Jesus sagt, wer ist denn, hält das auf? Der steht in der Anbetung der Engel. Da steht im Kolosser drin. Das ist Weiße Magie. Es gibt aber auch über der schwarzen und weißen eine göttliche Magie. Und das ist die Wunderkraft Gottes und Christus. Das sind wahre Magier. Die können aus Licht etwas machen. Kann keiner. Aus Licht wird nichts, sagen die Leute. Aber das kann der Jesus und der Vater, die können aus Licht etwas machen. Gott spricht und so geschieht. Er gebietet und so steht es da. Gebietet du mal, dass wir hier eine goldene Statue stehen sollen. Gebiete mal, kannst du 10.000 Mal gebieten. Oder setz uns mal einen Grab und rufe Lazarus, komm raus! Mutter, komm raus! Vater, Bruder, Kind! Kommen Sie raus! Kommen Sie raus? Probieren Sie mal. Kommen nicht raus. Bei Jesus kam der Alarmschluss heraus. Und einmal, wenn wir im Fleisch sein werden und unsere Zukunftsaufgaben tun, werden wir ins Totenreiche gehen, werden die eisernen Regeln zerschlagen, werden die ehernen Türen zerbrechen und werden sagen im Namen Jesu, kommt heraus! Da kommt er raus. Und dann werden wir sie richten oder richtig machen. Und das werden Dinge sein. Unaussprechlich. Werden wir so große Dinge tun, wie der Herr Jesus getan hat, so große Wunder? Nein. Nein. Wir werden größere tun. Steht geschrieben. Wir werden größere Dinge tun. Steht geschrieben. Das dürft ihr glauben. Das dürft ihr nachsehen. Aber anhand der Bibel. Nicht anhand eurer Träume und Fantasien. Anhand der Bibel. Wir werden tausend für die Zukunft aufsagen, die wir haben. Wenn wir uns die Lichtaufgaben haben, in aller Finsternis der Schöpfung. Das war großartig. Ich bin gleich am Ende. Ich habe noch 4 Punkte zu sagen. 7. Jesus ist der Segnende, habe ich eben schon angedeutet, wo alle anderen fluchen. Gott hat uns gesagt, zu segnen, segnet, dazu habe ich euch gesagt. Und segnen heißt einen vorhandenen Fluch auflösen und neue Gottes- und Liebeskräfte, und Freudenkräfte in ein Menschenleben, ein Menschenherz hineinziehen. Wie er das mal erlebt hat, dass man einen Menschen durch Hand auflegen und lösen darf, von seiner Verkrampfung, von seiner Versicherung, von seiner Verzerrung, von seiner tiefen Gewundenheit und darf die Kräfte Gottes durch Hand auflegen. Das ist etwas Unsagbares. Das ist in jedem Menschen, auch in der Presse, das tiefste Verlangen, zu segnen und Gutes zu tun. Sie werden sagen, nein, der Bräuter soll sich doch Worten in umbringen. Der will glücklich sein und glücklich machen, aber er weiß nicht wie, und da geht er ihr Weg jetzt, genau wie dieser Abendherr. Dieser 15-jährige Junge hat sich nicht an der Frau gekümmert, sondern auf den Lütter. Mehr möchte ich nicht sagen. Es war mal ein Dichter, ein jüdischer Dichter. Ein Dichter, der durch seine Lieder viel Unheil angerichtet hat, der leichtsinnige, gottlose Lieder geschrieben hat. Ein hochbegabter Dichter, der von sich wahren konnte. Und ein deutscher Dichter, bekannt im deutschen Land. Nennt man die besten Namen, da wird auch der meine genannt. Diese doch geboren in Paris dort, wie hieß der? Jawohl, das war Heinrich Heine. Das war Heinrich Heine. Das war einer. Wie viele Frauen und Menschen hat er geführt? Was hat er? Zerbrochen ist die alte Leier. Am Felsen, welcher Christus heißt, da hat er seine alte Leier, sein Lied. Die hat er zerschlagen, als er auf dem Sterbe des Christus war. Hat aber viel Unheil angerichtet. Und dieser Mann, der schrieb ein kurzes Lied, ganz kurz, zwei Sätze. Sagt euch, der immer nur ein brutaler Verführer war, der von edlen, reinen, göttlichen Gefühlen nichts wissen wollte, sondern sich lustig gemacht hat, der schrieb. Und dieses Lied, das ich jetzt sage, das 53 Mal vertont wurde, 53 Mal, das 53 der Lieder melodieren, der dieses Lied, das ich jetzt sage. Du bist wie eine Blume, so schön, so rollt, so rein. Ich schau dich an und schwebe fließt mir ins Herz. Hörst du dir reden, mit deiner Reinheit und Schönheit reden, zu tun, zu melden. Mir ist, als ob ich die Hände auf Traum dir legen sollte. Beten, dass uns erhalten. So schön, so rein, so ruhig. Das hat meine Geschichte. Als ich das sagte, mir sind die Tränen gekommen, dieser gottlose Dichter, da wohnt in seinem Herzen ein tiefes Verlangen zu treten. Den gottlosen Mann, der aber zum Glauben kam. Ach, was ist es in Trose um die Gnade Gottes, die auf die verschiedenste Weise wirkt. Ja, der Segnende. Und so ist Christus immer der Segnende. Und segnet uns die Segnung der Höhe und die Segnung der Höhe. Segnungen der Mutterbrüste, die Segnungen des Mutterleibes, die Segnungen des Lichtes, die Segnungen der Wüste. Aber es ist alles segnend, denn was er tut, auch wenn er uns richtet und straft, auch wenn wir leiden, verzweifeln und kommen und nicht der Heilung aussieht, ist er ein wunderbarer Vater. Herrlicher Alter, der Segnende. Lest wirklich 67 Psalm, da bin ich ja noch. Achtens, der Erhöhte. Christus ist hoch erhöht, die Wade. Weil er sich tief erniedrigt hat unter allem. Denn wer sich erhöht, wie Satan, hinauffahren, sich stolz machen im Hüften, wie alle Sterne, deshalb wurde er tief erniedrigt, wird tief erniedrigt werden. Er ist ja noch in der Luft, er kommt bald auf die Erde, und dann kommt er in die Tiefen und unter alles hin. Der Feind, die Dämonen, 1000 Jahre gebunden, während des 1000-jährigen Reiches. Das gibt was, da wird die Erde ein Paradies, das schmelzen. Pole ab, das ist Südpol, Wüsten werden Paradiese und Wundergärten. Ja, guck mal, bald dauert es nicht mehr lang, oh, dauert keine 50 Jahre mehr. Lass das noch. Ja. Also, der Erhöhte, hoch erhöht über alles. Neuntens, Christus ist der große Heimkehrer. Die ersten Worte vom 110. Psalm, die werden übersetzt von Ich habe die Wüste in dieser Sitzung gelesen, ich glaube bei Buber und bei anderen. Kehre ein, sagt Gott mein Sohn. Setze dich zu mir, zu meiner Rechten. Kehre ein. Richtig war der Umherirrende, wie einst der Josef umherirrte, suchte seine Brüder. Und der große Einkehrer. Und heute ist die Schöpfung auf dem Weg zur Heimkehr. Alle Wege sind Umwege zur Heimkehr, die ewige Heimat. Alle Wege, auch die Wege der Bösen, der Verbrecher, auch die Wege des Lasters, der Bosheit, der Blindheit, der Schuld und der Schande, das sind alles Wege, wenn auch fürchterliche Umwege, aber sie führen doch weg zum Heim. Und Christus, der große Heimkehrer, bringt einmal die ganze Schöpfung zur Heimkehr. Zehntens und letztens, Christus ist der große Goel, G-O-E-L, das heißt der Löser, der Löser. Man kann auch sagen Erlöser, das heißt der Herauslöser, aber es heißt genau eigentlich der Löser, der Goel. Und davon müssen wir wunderbare Gesetze nachlesen. Wie, was ich vorhin andeutete, wenn ein Mann stirbt, dann hat der letzte Mensch, der Verwandte, der Gestorbenen, der Bruder oder der Neffe oder wer es auch sei, der das nicht verheiratet ist, die Pflicht, die Witwe des Verstorbenen zu heiraten. Wir nachlesen in 3. Mose 25, 47, 49 und 5. Mose 25, 50, 10. Die Gesetze des Goels. Und so wird Christus einmal alles lösen. Das Gesetz ist kein Gefangener, kein Gebundener mehr davon. Gerichten, Fragen und Grauen hinein in den Lichtglanz des unbeschreiblichen Schönheit und Herrlichkeit. Das Evangelium, das die frohe Botschaft, das die göttliche Wahrheit, davon ist die Bibel voll, wenn wir offene Augen haben und lernen Christus nur im Kalber kennen. Ich könnte jetzt die Stelle vorlesen aus dem 9. und der 3. Psalm aus dem 3. Buch Mose 25 und anderen Stellen von dem großen Löser und Frohe. Der wird einmal alles lösen. Damals, oder alle 50 Jahre, da wurden alle Gefangenen, die in Gefängnissen waren, Zugfelder, die wurden alle frei. Und alle Sklaven wurden frei. Und alle, die eine Strafe verbüßen, wurden frei. Wurde alles frei. Und eine englische Königin, als die 50 Jahre regierte, das war, glaube ich, die beste Elisabeth. Queen Beth, war sie, die wird nicht kennen. Die hat, als die 50 Jahre regierte, einen Erlass, die ja ganz damals bei England noch ein Weltmacht, heute ist das nicht mehr. England hat den Krieg gewonnen, aber den Frieden verloren. Ja. Die Deutschen haben den Krieg verloren, aber den Frieden gewonnen. Und sie sind schwer missbraucht mit ihrem Wirtschaftswunder. Schwer missbraucht. Oh, aber darüber will ich jetzt nicht sprechen. Obwohl diese Regeln wichtig sind. Meine Freunde. Also diese Königin hat befohlen, in meinem ganzen Königreich, überall, also Australien war damals noch dazu gehört und viele andere Länder, viele Kolonien. Wer sich meldet jetzt in dem Jahr, wo ich 50 Jahre Königin bin und gesteht seine Schuld, der wird frei. Und da haben viele auf den Weg gemacht und haben bekannt, ich bin ein Mörder. Ich werde gesucht seit 27 oder 30 Jahren. Und haben es bekannt, wurde frei. Und andere haben sich als Diebe bekannt, als Einbrecher und haben alle ihre, auch die in Gefängnissen waren, die musste man freilassen. Die kamen dann an den Königshof nach London und bekamen Freiheit. Das war losgelassen. Das war ein irdisches Vorbild für die große Loslassung des Universums, des Weltenalls, wenn Christus einmal das All vollendet, damit Gott werde, alles in allem. Christus in allem, welch eine Schau. Und das ist nur ein ganz kleines Tröpflein von der Christusherrlichkeit, was ich euch in dieser Stunde geben könnte. Gott segne euch, heute Mittag werdet ihr mehr hören. Amen.